Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Hallo Patrick.
Hallo.
Gerade noch rechtzeitig fertig geworden mit dem Kopfhörer anziehen.
So ist es.
Fast wäre es nackt losgegangen.
Ja, ja. Nee, das, aber auch das wäre ja auch völlig egal. Es ist ja ein Podcast
und
nicht ein Seekast.
Ja, aber mir ist das nicht egal. Ich möchte das nicht.
Ich bitte dich. So unschön ist es nicht, mich anzuschauen.
Ja, gut.
Manche wollen mich auch anfassen.
Ja, sicher.
Kennst du?
Nee, kenn ich nicht.
Kennst du nicht?
Nee, kenn ich
aber
nicht.
So.
Wir haben gestern zusammen gekocht, ne?
Ist absolut richtig. Das haben wir gemacht und das haben wir gemacht für mein RTL, das ab und an auch dein RTL ist.
Genau. Wieso sagst du nicht immer mein und dein? Ich verstehe das gar nicht.
Naja, weil ich immer sage mein RTL.
Ach so.
Willkommen zu Hause.
Ach so.
Mach ich doch. Jeden Tag läuft das hoch und mache ich hoch und runter. Ich bin live RTL.
Ja, musst du jeden Tag 50 Mal sprechen,
Tag
oder?
50 und immer Katsching, Katsching, Katsching. Immer 10 Cent.
Na, dein Leben.
So ist so.
Ne?
Wäre dir viel zu anstrengend.
Ja, das stimmt.
Deswegen sage ich, mein RTL ist auch dein RTL.
Ach so, okay,
hast du es verstanden?
Also, jetzt habe ich es verstanden. So, so lustig. Hahaha. Ja, sehr lustig.
Ach, weißt du was, wir können es auch lassen.
Also, aber wir haben gestern zusammen gekocht. Das war ein großer Spaß.
Ja, dann schneid alles andere raus, dass du mich hier respektlos fertig machst.
Ich mach dich doch
so
nicht
klein. Ich bin schon kleiner als du, aber jetzt bin ich noch ein bisschen kleiner geworden. Also, wir haben gestern gekocht.
Ja.
Aus dem Buch, das wir vorgestellt haben in unserer letzten Folge.
Stemberg.
Wie heißt das Buch?
Stemberg.
Genau. Wie heißt der Protagonist?
Stemberg.
So.
Genau. Wir haben die Graupensuppe gemacht.
Das ist sensationell.
Die war echt lecker.
Und was haben wir gesagt? Sie war besser als im Restaurant. Tja, Das ist. Das ist einfach, weil wir es können.
Ja, das stimmt.
So.
Ein Stück
und
weit.
Weil das Kochbuch, finde ich, großartig ist.
Ja, das stimmt.
Diese Rezepte da drin, die funktionieren und die Graupensuppe ist der Hammer.
Ja.
Wenn man das gut macht und die entsprechenden Zutaten hat, die wir hatten.
Ja, aber die sind jetzt nicht wild, ne? Die sind
bisschen Gemüse.
Zwiebel,
Karotte,
das Sellerie, aber das Geheimnis dieser Suppe ist natürlich die Brühe oder der Fond, ne?
Das ist absolut richtig.
Und das war natürlich dein Privatfond, der natürlich
so
spektakulär.
So. Ja, da sind wir wieder bei der Frage, wer ist der Sammler und wer ist der bessere Koch?
Ja.
Aber das ist ein anderes. Aber das ist, das
ich
sagst
glaube,
du
spätestens
etwas,
nach dieser
sagst,
Brühe, Patrick,
so,
ziehe ich meinen Hut und sage,
sich die Frage nicht mehr.
Ich sinke vor dir in den Staub jetzt, und sage, so eine Brühe.
Ja, oder du löst dich einfach in selbiges auf.
Ja.
Staub,
oder so.
Feenstaub.
Ja.
So, also, aber das, ganz ehrlich, das ist tatsächlich nicht nur bei dieser Graupensuppe. Es ist bei vielen, vielen Rezepten, wenn Brühe gewünscht ist. Ja, Stock.
Ja.
Engländer sagt Stock.
Oder Fond.
Oder Fond, sagt der Franzose.
Du als
kann ich diesen Satz kurz zu Ende bringen, bevor du mich wieder auseinander nimmst oder unterbrichst? Wollte ich nur sagen, dass das wirklich die Grund Zutat von vielem für das Meinwasser gewesen. Aber mein Wasser ist auch dein Wasser.
Ja.
Ich komme wieder
raus. Deswegen schmeckt
also,
das so gut.
Ich wollte nur sagen, eine gute Brühe, ja, ob eine Hühnerbrühe, Rinderbrühe, wie auch immer, wenn man die selber macht. Und ich mache die ja sehr häufig selber. Wenn es Huhn bei uns gibt, dann koche ich das Huhn aus oder das Halbhuhn, so ein Gummihuhn, also was dann sein Leben gelebt hat.
Suppenhuhn heißt
es. Suppenhuhn heißt es, genau.
Alte Legerhen.
Genau, mit dicken Popos.
Mhm.
Das koche ich aus, dann mache ich daraus immer eine sehr, sehr geile Brühe. Und je länger die kocht und je mehr Zutaten du da reinschmeißt und Zwiebelschalen und ich weiß nicht was den ganzen Tag über, umso geiler wird
die. Waduwan.
Auch das.
Ja.
Auch das. Das gibt's aber aus der Dose.
Gewürzdose. Ja, natürlich.
Genau.
Ja, das stimmt.
Deswegen, ach, das bringt mich, das ist eine super Überleitung nachher zu meinem Buch.
Ja.
Deswegen sollte man keine XL-Eier kaufen. Das sind ja alles alte Hühner. Ne?
Ja gut, aber ja, das stimmt. Ich habe meistens M. Aber die, apropos...
Siehste, M sind die besten Eier,
apropos, ja, apropos Überleitung. Ne? Das mit der Brühe, das hat mir auch, ist heute nochmal Thema später. Ne?
Mhm.
Ne? Die Suppe ohne Brühe, sondern nur mit Wasser ist ein... Thema
das ist
später.
Auch ein Thema, das stimmt, das haben wir auch im Interview.
Ja, genau.
Mhm.
Ne? Und zwar...
Gott, wir haben Überleitungen heute, ist ja Wahnsinn.
Wahnsinn, oder?
Spoiler
Wahnsinn.
Eigentlich.
Ja,
Cliffhanger.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Menschen da draußen sind jetzt schon gespannt wie ein Flitzer.
Ja, weil ich sag's jetzt schon, Maria Groß ist heute unsere Gesprächspartnerin.
So. Endlich mal wieder eine Frau.
Genau, obwohl wir haben viele Frauen dabei. Wir hatten viele Frauen. Ja, jetzt zweimal nicht, aber davor, letztes Jahr
war wir hatten schon Frauen auch, ja.
Genau. Ja. Ansonsten sind wir zwei ambitionierte Hobbyköche.
Ja. Einer von uns ist passionierter Sammler und der andere ist der bessere.
Ja, das bist du, das ist jetzt ganz klar.
Der Patrick. Sammler.
Alles bist du, Patrick.
Alles bist du. Du bist alles. Und du kriegst gleich dieses Buch, kriegst du vor die Morsche Gondel gleich.
Und wir stellen euch hier in jeder Folge vom Kochbuch-Check, stellen wir euch zwei Kochbücher vor.
So ist's.
Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Das haben wir ja schon verraten, wer es heute
so
ist.
So ist es.
Na?
Ja.
Und sollen wir loslegen oder hast du noch hast du mir noch was zu sagen?
Nein,
ach, was ich gerade fragen wollte, was ist der Unterschied zwischen Fond und Brühe? Weißt du den? Kennst du den?
Den wirst du uns jetzt erklären.
Nein, ich weiß es nicht.
Hast du wieder toll gelesen?
Nein, weiß ich nicht.
Wie, du weißt es nicht?
Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Ja, aber dann frag doch Dr. Google. Also dann hau doch jetzt hier nicht so eine Frage raus.
Ja,
frag,
ich wollte es wissen. Dr. Google. Ich dachte, du bist doch so...
Nein. Das weiß ich nicht. Ist der Unterschied nicht einfach nur eine Begrifflichkeit?
Das weiß ich gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Fond weniger gewürzt ist als eine Brühe.
Okay.
Hm, kann das sein? Weniger Salz zum Beispiel oder so?
Ja, ich hau mal in meiner Brühe oder in meinem Fond oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte, sowieso wenig Salz rein. Das machen ja alles die Gewürze. Das brauchst du eigentlich gar nicht so viel Salz. Aber gut.
Ich google gerade.
Du googelst. Aber muss man nicht heutzutage nicht mehr googeln? Muss man nicht ChatGPT fragen?
Ich habe Perplexity.
Perplexity?
Ja, genau.
Toll, was du alles hast.
Ja, der Unterschied.
Nee, es geht. Zum Arzt,
Nein. Der Unterschied zwischen Fond und Brühe liegt vor allem in der Kochzeit.
Ach.
Der Intensität des Geschmacks und der Verwendung. So, Brühe wird durch das kurze Kochen von Fleisch, Knochen, Fisch oder Gemüse in Wasser hergestellt.
Ja.
Ja, gut. Sie ist mild im Geschmack und dünnflüssig. Die Zutaten werden nur bis zum Garpunkt gekocht, sodass sie anschließend noch essbar sind.
Mhm.
Brühe wird oft als Basis für Suppen oder Eintöpfe verwendet und kann direkt konsumiert werden. Fond ist eine stark eingekochte Variante der Brühe, die über mehrere Stunden gekocht wird. Oft 8 bis 10 Stunden.
Ach. Ja.
Ist das so? Ich hätte es eher andersrum gesagt.
Naja, doch, das glaube ich schon.
Durch das lange Kochen entsteht ein intensiveres Aroma und eine dickere Konsistenz.
Ja.
Ne? Die Zutaten verlieren durch die lange Kochzeit ihre Verwendbarkeit als Speise. Gut. Fond dient als Grundlage für Soßen oder andere Gerichte, bei denen ein kräftiger Geschmack benötigt wird.
So, jetzt haben wir das geklärt.
Genau, jetzt haben wir das geklärt.
Aber wenn
ich hier so von diversen Spitzenköchen oder wem auch immer Fonds im Glas kaufe, haben die mit kräftigem Geschmack sehr wenig zu tun.
Du meinst die Supermarktware?
Ja, die normale Fonds aus dem Glas.
Da steht Fond drauf?
Ja.
Stimmt.
Das stimmt,
da steht ja bei diesen Le Creuset und Lafer macht das Lafer ja auch. Viele andere. Und,
ja, genau.
Stimmt, Hohlbein, da steht ja tatsächlich Fischfond und Dingsbumsfond.
Genau. Ja.
Mit
kräftigem Geschmack hat das nichts zu tun.
Nee, das ist ja nur Salz und Wasser und ein bisschen Aroma.
Aroma ist da nicht drin.
Nee?
Also, beim Lafer ist tatsächlich nur natürliche Zutaten drin. Ich glaube, bei allen mittlerweile.
Das ist aber sehr dünne Plörre eigentlich, ne?
Ja, eigentlich schon, ja.
Sieht eigentlich aus wie.
Ja, ist egal.
Gut. Ja, also meine Hühnerbrühenfond.
Ich glaube, bei dir ist es schon eher Fond, dann,
ja?
Oder?
Ja. Es kocht bei mir 4 Stunden.
Ja.
Weil du ehrlicherweise sagst, also so ein Suppenhuhn ist ja zuweilen zäh.
Ja.
So, und ich finde, das wird dann auch, je länger man das kocht, dann kann man das, also ich verwende das Fleisch auch tatsächlich für einen Asiasalat später.
Ja.
Also ich mache das.
Das schmeckt ja mal zumindest nach der Brühe.
Man sagt ja, so genau, man sagt ja irgendwie so nose to tail, ich weiß jetzt gar nicht, doch ein Huhn hat ja auch eine Nase.
Ja.
Genau.
Riechlöcher.
So. Das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen, wir wollen jetzt zu etwas Schönem kommen. Regie ab.
Check 1.
So.
Was hast du denn Schönes mitgebracht?
Ohren mal wieder ausspülen.
Ja.
Ich habe etwas mitgebracht. Das Buch stammt aus dem Jahr 2023, aus dem September.
Okay.
Es ist schon etwas älter. Und es hat auch den Deutschen Kochbuchpreis gewonnen in Bronze.
Mhm.
Und es ist uns, beziehungsweise mir, aber leider, möchte ich sagen, durch die Lappen gegangen.
Okay.
Und ich habe es jetzt erst wieder gesehen im Buchladen, habe es in die Hand genommen und habe gedacht, wow. Ich war sofort begeistert und habe gesagt, das möchte ich bitte vorstellen, weil das ist, bitte, musst du...
Nein, es geht das. Nein, es geht
das. Die Hand vom Mund gehabt, ist dir ja übel?
Nein, weil man das so macht, wenn man ein bisschen aufstoßen muss.
Ach so.
Ja, es geht schon.
Auf jeden Fall habe ich dieses Buch gefunden und es ist ganz, ganz zauberhaft. Ja, und ich sag dir auch, warum ich begeistert bin.
Willst du nicht jetzt noch sagen, wie es heißt?
Das mache ich jetzt.
Okay.
Naschmittag heißt das. Naschmittag, also nicht Nachmittag, sondern Naschmittag von Agnes Bruss und Yelda Yilmaz. Agnes Bruss kommt aus Köln, ist Rezeptentwicklerin und Foodstylistin, hat einige Kochbücher in ihrem Portfolio, Hitzefrei, das haben wir auch nicht besprochen, Vegetarische Küche für heiße Tage, wahrscheinlich deswegen, weil das so ein witziger Titel ist oder sowas und wir auch gedacht haben, weiß ich nicht, aber haben wir nicht besprochen, sieht aber ganz nett aus, dieses Buch. Oder Cozy Kitchen, das ist bei EMF erschienen. Mhm. Herzhaft vegan ist auch der Untertitel. Ja. Das haben wir ja gesehen. Und Yelda Yilmaz ist Fotografin. Gut. Beide Damen sind auch das möchte ich jetzt gar nicht bewerten, aber haben sehr wenige Follower bei Insta. Aber man findet sie.
Ja.
Und da sind dann auch sehr schöne Bilder von den Herrschaften, die sie da so machen und was sie da so treiben an Rezepten oder an Fotos. Also, es ist ein Backbuch. Ja. Derer hatten wir jetzt, das ist jetzt das dritte Backbuch in unserer Staffel.
Backbuch-Check.
Aber, jetzt sage ich was, aber es ist eben nicht das x-te Backbuch mit beliebten Klassikern, was man so kennt.
Ne? Google-Hupf.
Genau, das ist so bla. Sondern es ist ein Buch, das Backen oder eben genau diese Kulinarik des Backens weiterdenkt. Dazu gleich mehr. Denn erfahrungsgemäß können wir ja bei Backbüchern, wenn wir hier so Backbücher haben, gar nicht so viel erzählen, sage ich jetzt mal. Ne?
Wieso? Ja, okay, aber ich bin gespannt.
Ja, es wird gebacken, verschiedene Backwaren und das war's.
Mhm.
So. Und so ist, Naschmittag, vielleicht sollte ich dazu mal was sagen, zu Naschmittag, so heißt das Buch. Das meint natürlich, dass man am Nachmittag gerne etwas Süßes zu sich nimmt. Das kennst du, Gregor.
Das hatten
wir heute auch schon. Wir hatten einen Espresso.
Und einen Keks.
Oder zwei. Ganz genau. Das ist nicht nur in Deutschland so, das schreibt sie in ihrer Einleitung, sondern es ist in vielen Ländern eine Mahlzeit, die einen festen Platz und Namen hat. In Frankreich heißt sie Le Goûter oder Goûteur. Mein Französisch ist nicht so. In Polen Podwiczorek. Mhm. Ja. Die Italiener nennen sie La Merenada. Mhm. Die Schweden schätzen ihre Fika.
Okay.
Und jetzt kommt's. Und die Engländer begrüßen den.
Tea-time.
Afternoon-Tea.
Ach so, Afternoon-Tea.
Willkommene Pause. Genau so ist es. Und dieses Buch widmet sich eben den süßen Kleinigkeiten, die uns am Nachmittag glücklich stimmen.
Oh, so. Glücklich.
Das ist genau so. Und das allein von der Aufmachung, weil es ist so gold geprägt. Und dann ist hier auf dem Titelbild ist... der Mokka-Kaffeekuchen drauf, wo sie dieses Mokka-Glacé runterläuft. Also das ist schon geschmackig.
Ja.
Das ist schon sehr geschmackig. Und so ist dieses Buch auch einfach eingeteilt in für jeden Tag. Das sind einfache Kuchen, also schnelle Kuchen. Da ist natürlich jetzt auch mal ein Zitronenkuchen dabei.
Mhm.
Was ich hier aber ganz großartig finde, das möchte ich auch gleich mal sagen, sind die Beschreibungen. Also, wie man vorgeht, die Rezeptierungen, das macht sie richtig toll. Also beim Zitronenkuchen beispielsweise sind es 4 Zitronen, die man abreiben soll.
Ja.
Mit einer gewissen Menge Zucker, ich weiß, müsste nachschauen. Und dann soll man diese Zitronen zesten. Das ist tatsächlich bei einem Zitronenkuchen, das vergessen viele, möchte ich mal sagen. Du hast es ja eigentlich in deinen Genen.
Ja, das stimmt.
Backen. Von Haus aus.
Ja.
Mutti war Bäckerin. Und Papa auch.
Nee? Nein. Der Opa war Konditor.
So.
Es gab das Schlosscafé Wagner.
So siehst du.
Nochmal. Ne?
Nur um das nochmal.
In Bensberg.
So sieht's aus. Ja. Du hast es also in den Genen.
Ja.
Aber beim Zitronenkuchen ist es in der Tat wichtig, dass man diese Zitronenzesten sehr lange mit dem Zucker verreibt. So, und das schreibt sie, das macht sie sehr süß, dass man schreibt, machen Sie das so lange, bis die Wohnung nach Zitrone riecht.
Okay.
Das tut sie dann tatsächlich. Und die Finger auch. Nein, das ist einfach zauberhaft süß und wichtig, weil nur so können sich diese ganzen Ölen und Aromaten und so weiter. Okay. Wenn du das nur abreibst und in den Zucker reinballerst, dann hast du nicht die Geschmacksstruktur, die du für einen Zitronenkuchen brauchst. Okay. Mag sein, dass es da draußen den einen oder anderen Bäcker gibt, der sagt, naja, ich kriege das auch anders hin. Okay, aber sie macht es halt so und für den Hausgebrauch finde ich das traumhaft gut. Dann macht sie einen Trauben-Olivenölkuchen, Waldbeer-Ricotta mit Mandeln, Walnusskuchen mit Kardamom und
Also Desserts sind auch dabei?
Nein, das ist Kuchen.
Ach so, mit der Ricotta. Ach so.
Ricotta kann man ja auch, das ist ja eine, so eine Art Käse, da kann man auch einen Käsekuchen draus machen aus Ricotta.
Ja, das stimmt.
Und hier, der Walnusskuchen, das ist das mit Kardamom und Mokka-Glasur, der ist auch auf dem Titelblatt vor, also auf dem Cover vorne drauf. Vegane Brownies und veganes Baklava macht sie. Und auch einen von mir sehr geliebten Cherry Pie.
Okay, was ist das?
Ja, das ist ein amerikanischer Kirschkuchen, aber so ein Pie. Da kommt ja so eine Pie-Crust oben und das ist ja unfassbar.
Also gedeckter Kirsch.
Kennst du das gar nicht?
Nee.
Dann gebe ich dir das Rezept.
Gedeckter Kirschkuchen.
Ja, das ist einfach genial, weil das ist so mit heißen Kirschen. Das ist eigentlich wie so ein offener Crumble, aber dann doch zugebacken. Ach komm, was rede ich? Back es nach.
Ja.
Auf die Hand ist das nächste Kapitel. Lütticher Waffeln mit Zimtkirschen.
Oh, lecker.
Jetzt wieder Kamille, Vanille, Butterschnecken. Schuketz mit Himbeercreme.
Also Kamille wirklich als...
Ja, ja.
Okay.
Mhm. Schuketz mit Himbeercreme, das, also Schuketz sind so Windbeutel, also Brandteig. Dunkle Schokokookies mit Halva. Und, das war eine gute, tolle Überraschung, die von uns, also was wir als Berliner kennen, die macht sie mit süßem Ducker.
So. Okay.
Also, für die Kaffeetafel und Slow Baking...
Was ist denn süßes Ducker? Also selber hergestellt dann? Ducker ist ja mit Nuss, ne?
Gewürzt.
Ja, ja, mit Nuss drin und so. Das macht sie selber, ja? Das kann man nicht kaufen.
Nein, das macht sie selber.
Okay.
Ich zeig dir das. Pass auf. Machen wir mal kurz einen Pause.
Break? Ja, ja.
Ich zeig dir das hier. So. Ja, das macht sie selber. Das Gewürz. Soll ich das jetzt vorlesen?
Ja, mach mal kurz.
Das sind dann für die Ducker,
ja.
Das sind dann 3 Esslöffel heller Sesam,
ja.
2 Esslöffel Pistazien geröstet.
Okay, doch keine Haselnuss, okay.
Mhm. 3 Esslöffel Macadamianüsse, 3 Kardamomkapseln, halbe Zimtstammel.
Zimtstammel.
Eine Zimtstange. Wobei, ist eine Zimtstammel finde ich auch sehr schön. Hör auf zu lachen, bitte. Einen halben Teelöffel Fenchelsamen, Rohrzucker, getrocknete essbare Rosenblüten.
Gut, das klingt gut.
Ja, und das sieht, also wie du das Bild ja auch siehst, das sieht zauberhaft aus. Ja. Ich habe die jetzt noch nicht gemacht, aber wenn das zur Ausstrahlung kommt, dann wird es wahrscheinlich
gemacht
online
worden sein.
Gemacht worden haben sein. Zweites Futur Präsenz im Sonnenaufgang.
Ja.
So. Aber jetzt, also Slow Baking und Ding habe ich jetzt gesagt, das ist, da kommen dann größere Torten und solche Sachen, alles, die richtig gut sind. Aber man merkt schon an den Backrezepten, wo die Reise am Ende hingeht. Weg von schwerer Buttercreme, also es findet da gar nichts statt, hin zu, ja, auch Tahini und auch, was ich sehr zu schätzen weiß, auch mal wieder Sahne steif. Also das einfache Päckchen Sahne steif nehmen.
Habe ich schon nie verstanden.
Warum?
Was macht man damit?
Ah, oh, ich habe gedacht, du hast es in den Genen.
Also ein richtiger... Also, ja. Ich habe noch nie Sahne steif gebraucht.
Mal,
Sahne, wenn man die lang
wenn
genug
Wenn du beispielsweise...
Schlägt,
hör mal zu.
Ich höre dir zu.
Ich als erfahrene Bäckersfrau, ja, die zu Hause am Wochenende, gerade sonntags oder samstags mal einen Kuchen backt, möchte dir jetzt mal was sagen.
Ja.
Wenn du eine Zitronen-Biskuit-Rolle machst, dann schaffst du diese Rolle nicht mit einfach aufgeschlagener Sahne. Das suppt dir alles raus. Ja?
Okay.
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Stärke ist das weniger gute. Dann gibt
Gelatine.
Es Gelatine. Ich habe das sehr oft mit Gelatine gemacht.
Mhm.
Das braucht aber ein gewisses Können, weil du musst das temperieren und dann wieder warten. Dann muss die Sahne wieder drunter. Und dann muss es, dann musst du wieder warten, bis sie erkaltet, bevor du sie auf die Biskuitrolle machst und so weiter und so fort. Das sind also mehrere Schritte. Oder du nimmst Sahne stark.
Okay, was ist da drin?
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Das frag Google. Wenn du mich so frag Google. Was weiß ich denn, was in Sahne steif
ist? Okay,
vielleicht ist
nur
da Gelatine drin, ich weiß es nicht.
Ich interessiere mich nur für dich und deine Themen.
Oh, Freundchen, hör mal. oder Zitronen-Thymian, darf ich in meinem Text weitermachen?
Ja, natürlich.
So, sonst verliere ich den Faden. Ich habe mir das hier so ein bisschen aufgeschrieben.
Ja, ich interessiere mich nur.
So, also Tahin, Sahnesteife, habe ich gesagt, Zitronen-Thymian, Lavendel und so weiter und so fort. Es sind wahnsinnig schöne, sehr kreative Backrezepte. Ja, auch viele Klassiker. Das stimmt. Mhm. Aber nicht nur. Und diese Klassiker, habe ich so das Gefühl, hat sie auch so ein bisschen durchdacht oder überdacht. Mhm. Ihren Käsekuchen beispielsweise. Da gibt es ja im Internet gibt es ja Käsekuchenrezepte
und
ohne Ende.
Und jeder ist der Beste.
Und jeder ist der Weltbeste, bla. So. Sie macht den Käsekuchen mit ordentlich Sahne. Da kommt ein halber Liter Sahne rein. Das finde ich unfassbar gut, weil dieser Käsekuchen hat eine unfassbare Cremigkeit. Mhm. Trotzdem Magerquark. Und so. Mhm. Also das ist schon gut. Bienenstich macht sie auch. Und dann immer wieder muss man sagen, tolle Tipps. Auch hier, klar, der gemeine Bäcker oder du hast es ja in den Genen, weißt das auch, wenn man Bienenstich macht und dieses Topping hat von den Mandeln, Kruste mit Honig und so weiter fort, sollte man das natürlich vorher in 12 Stücke teilen und dann auf die fertige Torte legen. Weil sonst kriegt man es, ja, man kriegt es durchgeschnitten, aber ja. Das ist dann nicht mehr so schön. Ne? Das juckt ja dann alles aus. Oder es sind so Sachen dabei wie Spaghetti-Eis-Pavlova, Schokokuchen, habe ich ja gesagt, mit Tahini-Karamellcreme, Blondies mit Nussbutter und Macadamias. Also das ist schon, also du merkst, ich laufe gerade.
Ja, du läufst kurz aus. Ja, musst aus.
Also das ist schon gut. Also das große Plus dieses Buches, muss ich wirklich sagen, sind die kleinen und liebevollen Erklärungen auch zu Beginn des Buches. Und jetzt kommen wirklich die Tipps. Also es ist so schön. Erstmal, wir haben es im Vorgespräch hier zu dieser Sendung, wir bereiten uns ja stundenlang vor auf diese Sendung. Und warum lachst du?
Ja.
Ja, ich weiß, es ist anstrengend. Es ist zuweilen anstrengend, aber wir bereiten uns ja vor so.
Ja.
Also, dass die ganzen Zutaten natürlich Zimmertemperatur haben und so weiter, dass die Größe der Eier M sein soll. Ach, da haben wir es doch jetzt im Vorgespräch auch davon gehabt.
Ja.
So. Und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der Knaller. Das habe ich noch nie gehabt in einem Backbuch. Und da muss ich sagen, Chapeau, meine Liebe. Es gibt eine Backform-Umrechnungstabelle.
Ah, super.
Die würde ich mir in der Tat in vielen Backbüchern wünschen. Grüße gehen raus an viele Verlage da draußen. Wie rechne ich alle Zutaten um, wenn mir die passende Backform fehlt? Oder ich sage, ich habe jetzt hier ein Rezept für 2 Leute oder 4 Leute und ich möchte aber jetzt einen großen Kuchen daraus machen für 6 Leute. Dann habe ich eine andere Backform. Also wenn ich einfach größer backen will oder kleiner backen will, das gibt es in diesem Backbuch. Größe der eigenen Backform, rund, Durchmesser, eckig und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein Umrechnungsbeispiel, das darf ich mal ganz kurz vorlesen.
Ja, sehr gerne.
Die Himbeerlimettentorte beispielsweise von Seite 149, Sie können jetzt gerne nachblättern, wenn Sie uns während diesem Buch folgen, soll nicht 20 cm, sondern 26 cm Durchmesser haben. Dann multipliziert man einfach alle Zutatenmengen, das sieht man dann, da geht man in die Tabelle rein, mit 1,7.
Okay,
so,
kann man sich ja mit Bleistift
daneben schreiben. Meine Form ist 20, will aber auf 26, dann geht alles einfach mit 1,7. Also 100 Gramm Weizenmehl mal 1,7 sind dann 170.
Ja.
70 gemahlene Mandeln sind dann 119. Dabei ergeben sich natürlich manchmal
krumme Zahlen.
Das ist auch gar nicht, wo wir es dann davon haben, bei Runden. Ja, jetzt kommt's. Jetzt muss man natürlich, beim Backen soll man ja sehr genau sein. Aber,
aber ob da 3 Gramm Mandeln fehlen oder so, ist auch egal.
Ja, ich würde mir so eine Feinwaage holen und würde das dann tatsächlich machen, weil die Rezepte sind ja darauf ausgelegt.
Ja.
Und es gibt das Gegenbeispiel, wenn man jetzt über dieses Buch auch etwas Negatives sagen selbst möchte.
Selbst wenn die Waage ungenau ist, ist sie ja bei allen Zutaten ungenau und so für die Verhältnisse stimmen.
Gut, das muss jeder für sich einfach mal ausprobieren.
Und ob ich jetzt genau 117 oder 120 Gramm abwiege, kommt das Gleiche raus.
Es ist nur so, dass wenn man diesem Buch etwas Negatives sagen oder wenn man dazu etwas Negatives sagen möchte, ja, dann sind zuweilen das ein oder andere Rezept tatsächlich etwas ungenau. Wenn es nämlich darum geht, zu sagen, ich brauche, und das weißt du jetzt aus eigener Erfahrung, bei dem, was ich dir mitgebracht habe zu essen, das weiß ja keiner hier, dieses Tart-Ding, mit dieser Creme Pâtissier. Wenn ich jetzt schreibe, ich brauche einen gehäuften Esslöffel davon und einen gerade so gehäuften Esslöffel davon, Stärke, Mehl, dann finde ich das ungenau. Meiner Meinung nach.
Ja, gerade
bei dieser Creme, die dann nachher auf der Tarte oder auf dem
Kuchen... Bisschen flüssig war.
Die dann flüssig ist, die zwar beim Erkalten fest wird, aber dann kommen da nochmal 50 Gramm geschlagene Sahne rein, die suppt dann weg. Mhm. So. Aber wenn man sich an dem Rezept so hält, das ist dann halt ein bisschen ungenau. Was auch ungenau ist, das haben wir ja öfters, ist dann im hinteren Teil das Rezept- und Zutatenregister. Mhm. Leider sehr ungenau. Es gibt solche Sachen wie die Earl Grey Honigmadeleines, die sie nicht mit Eiweiß macht, sondern mit ganzem Ei, was auch okay ist. Also ich kenne Madeleines eigentlich nur mit dem Eiklar. Eiweiß. Mhm. Deswegen sammelt man das ja immer und dann macht man immer, wenn man zu viel Eiklar kann man über, ich weiß nicht wie viel, also tagelang, Wochen glaube ich aufbewahren. Die findet man dann unter E wie Earl Grey Madeleines und nicht wie M mit Madeleines.
Ja,
so. Das ist halt so ein bisschen...
Das haben wir ja öfter.
Ne? Ja, klar. Also gib mir ein Buch, das keine Fehler hat. Ne? So, aber wie gesagt, das sind nur Kleinigkeiten. Das mindert dieses Backbuch und die Idee dieses Naschmittagbuches überhaupt nicht. Das hat mir viel Spaß gemacht. Das ist ein schönes, kleines, nicht klein, aber es ist ein schönes... Buch für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Also jeder wird hier fündig für seinen süßen Nachmittag. Erschienen ist es im Dumont Verlag, kostet 28 Euro und wir vergeben Kochpots.
Ja, so ist es. Von 0 bis 10.
Bis 10. Und ich gebe diesem schönen Nachmittagbuch 8 von 10
Kochpots. Wunderbar. Mhm. Ne? Wunderbar.
Wunderbar.
So.
Schön, also das, ne, so, das wollte ich jetzt nochmal so.
Ja, haben wir nochmal ein Backbuch-Check
so, gemacht. So, genau.
Sehr gut. Und ich habe auch ein Buch dabei. Überraschenderweise.
Das ist ja verrückt. Check. Haben wir das in dem Vorgespräch so besprochen, dass du auch heute ein Buch dabei hast?
Ich darf auch. Ich darf auch. So, ist nass geworden.
Ist nass geworden, ja.
Ist nass geworden.
Es hat geregnet hier im Studio.
Nee, Mann. So, ich habe dabei natürlich Maria. Das Glück liegt in den kleinen Dingen. Rezepte für das Leben. Von Maria Groß. Maria Groß kennt man vielleicht noch, der eine oder andere aus
dem Fernsehen. Was heißt noch?
Oh Gott. Aus dem Fernsehen.
Ja.
Ist 1979 geboren. Sie ist aufgewachsen in Straußfurt, Thüringen, studierte nach der Schule erstmal Philosophie und Germanistik, brach das dann aber ab und begann mit 25 in Berlin eine Kochausbildung. Kochte im Anschluss bei verschiedenen Stationen in der Schweiz, kehrte 2013 in die Nähe ihrer Heimat zurück und übernahm die Leitung des Clara im Kaisersaal in Erfurt. Übrigens war sie da auch verantwortlich für das Mittelalterrestaurant Lutherkeller und die Bankettküche des Kaisersaals. Er kochte dort im Clara 2013 einen Stern und war seinerzeit Deutschlands jüngste Sterneköchin mit 34. Ich glaube, die Julia Komp hat sie dann hinterher abgelöst mit 27. Die hat es nochmal ordentlich unterboten.
Aber ist das nicht sowieso, wird das nicht jedes Jahr neu gemacht oder sowas?
Och, weiß ich nicht.
Weil wenn irgendwann einer mit 19 Sternekoch war, dann ist es ja nicht zu Ende, ne?
Ja, weiß ich nicht.
Ja? Aber ich kenne so viele, die immer sagen, sie sind der Deutschlands jüngster Sternekoch und sowas. Okay. Ja, ich kenne viele, die das behauptet haben. Mal.
Gut, also, ist egal. Auf jeden Fall kann sie kochen. Ne?
Das ist doch richtig.
Ja, das. 2015 dann die Selbstständigkeit mit dem Restaurant Bachstelz in Erfurt. Es war ein ehemaliges Ausflugslokal, welches sie dann gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Matthias Stäube betreibt, nach wie vor. Das ist jetzt kein Fine Dining mehr im klassischen Sinne, vielmehr geht es da um eher kreative und vor allen Dingen regional und saisonal geprägte Küche. Thüringer Heimatküche, serviert im Family Style. So nennen die das, glaube ich, mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualität. Ich glaube, sie machen relativ auch so Schüsselservice und so. Ne?
Das Schüsselservice?
So, ja, also nicht auf Tellern wird serviert, sondern in Schüssel. Jetzt hier also ihr viertes Kochbuch, natürlich Maria. Das sind 64 Rezepte für 36 Euro erschienen im Brandstätter Verlag. Fun Fact übrigens, es wird überall beworben mit 224 Seiten. Das Buch hat aber nur 208. Da werden uns 16 Seiten unterschlagen.
Oder die sind rausgerissen worden.
Oder so.
Musste zensiert werden.
Oder so.
Musste zensiert werden.
Was steht auf den 16 Seiten?
So, das wollen wir doch wissen. Wo sind die hin, die 16 Seiten? Ja. Aber siehst du, das bringt mich wirklich dazu zu sagen, gib uns ein Buch ohne Fehler, oder?
Ja, ich glaube,
das ist so und was für verrückte Sachen auch.
Und vor allem, wenn man jetzt so ein bisschen, wir haben jetzt so ein bisschen Einblick, wir beschäftigen uns oft mit Kochbüchern und da wird ja bis zur letzten Minute wird dann rumgestrickt und verbessert und gemacht und getan und dann wird so eine Seitenzahl, die ist dann mal... Die wird irgendwann festgelegt und dann ändert sich dann noch hier und da und dort und dann irgendwann...
Wieso sind wir keine Lektoren geworden?
Oh Gott, das willst du doch nicht wirklich. Willst du Lektor werden?
Och,
Lektor, ja.
Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht. Meinst du, uns würden keine Fehler passieren? So? Aber das hat ja nichts mit Lektorat zu tun, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ich motze immer gerne über... Cover, wo die Autoren vorne drauf sind. Ne? Ich finde das hier mal eigentlich eine echt nette Ausnahme. Das ist ein ganz schönes Foto, das macht gute Laune. Mhm. Hat so ein bisschen was von Schnappschuss. Da sieht man die Maria Groß in wahrscheinlich ihrer Küche stehen, lacht. Mhm. Man sieht sie ja oft lachen. Ne? Und glücklich.
Man sieht sie in diesem Buch sehr oft lachen und glücklich.
Genau, das ja. Und,
aber das sieht man ja die Protagonisten in ihren Büchern immer, die sind immer im Lachen.
Ja, das ist schön gemacht, macht gute Laune. Wie überhaupt die Fotos in dem Buch, die sind mal wieder von Vivi D'Angelo. Mhm. Die hat man ja schon öfter hier. Das sind tolle Fotos und ich finde ja von ihr die Mood- und People-Fotos finde ich ja fast noch besser als ihre Food-Fotos. Das ist alles so natürlich heimelig und erdig. Das ist echt schön. Dass sie es anders kann, macht sie in ihrem neuesten Buch Goldene Zeiten. Da geht es richtig bunt zur Sache und poppig. Aber dazu später mehr in diesem Podcast, in einer späteren Folge. Spoiler mal ein bisschen.
Spoiler.
Also, Style, Gestaltung, Look und Feel, wie man so schön sagt, von Natürlich Maria ist schon mal top. Die Rezepte sind in vier Kapiteln unterteilt. Die Welt ist bunt, ist das erste. Das sind eher Vorspeisen. Koch dich glücklich. Unkomplizierte Wohlfühlgerichte, wie es heißt. Und das Leben ist süß. Das ist natürlich Süßes. Backwaren und Desserts. Und zuletzt Marias Basics, Grundrezepte und Vorratshaltung. Was alle Rezepte eint, ist die radikale Schlichtheit oder besser Reduktion. Und das soll jetzt gar nicht negativ sein, sondern das ist schon auch Konzept des Buches. Auf alles, was nicht unbedingt sein muss, wird verzichtet. Das Grundprodukt ist dann so der Star. Dadurch werden die Rezepte natürlich recht einfach und übersichtlich. Die meisten beinhalten nur, weiß ich nicht, 3 bis 5 Zutaten oder sowas. Dann kommen noch mal 3, 4 Aromaten dazu, Gewürze oder sowas. Hm? Beispiele, was ich zum Beispiel gemacht habe, war hier so eine gebackene Petersilienwurzel bei den Vorspeisen. Da werden die Wurzeln nur ein bisschen Olivenöl, Ahornsirup, Salz und Cayennepfeffer in den Ofen geschoben. Dann kommt dahinter so ein Tomatenpesto aus getrockneten Tomaten dazu. Jo, das ist alles eine sehr, sehr schlichte, aber sehr aromatische Geschichte. Als Vorspeise. Ne?
Hast du dann Gäste, die dann, wo du dann sagst, so heute Abend gibt es Petersilienwurzel?
Das habe ich für mich gemacht.
Ach, für dich?
Ja.
Okay.
Wieso?
Ja, ich frage.
Ein schnelles, leckeres.
Ja,
du magst es nicht?
Doch, aber ich frage mich nur, ob du dann Gäste hast. Oh, Freunde, heute gibt es gebackene Petersilienwurzel.
Ich habe keine Freunde und ich habe auch keine Gäste.
Gut.
Ne? Das wäre ja noch schöner.
Das mir gerade. Ich hätte ja den Bismarck-Hering gemacht mit Apfel und Gurke.
Ja, kannst du machen.
Mega.
Ja.
Ich mag das hier.
Ja, ist lecker, ne? Ja, guter Hering.
Absolut.
Noch viel schlichter, auch bei den Vorspeisen, der Steinpilz-Carpaccio. Ne? Da werden die Pilze nur gehobelt, da kommt ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Zitrone drüber, Parmesan, Salz und Pfeffer, fertig. Schlichter geht's ja kaum. Ne? Das ist, nichtsdestotrotz ist das ja ein extrem geiles Essen. Und aber da müssen dann die Produkte stimmen. Auch bei den Vorspeisen die Zwiebelsuppe. Für die, wie wir gerade ja schon angespoilert haben, da ist sie. Ja, da benutzt sie noch nicht mal Brühe, sondern nur Wasser. Aber da, über die haben wir ja gleich noch im Interview auch gesprochen. Außerdem gibt es hier noch einen erfrischenden Linsensalat. Wassermelone mit grünem Spargel und Feta. Die Kombi Feta-Melone darf ja zurzeit gefühlt in keinem Buch fehlen. Ne? Aber auch hier ist es drin. Ganz nett. Ein Rindertatar, Blumenkohlsuppe mit Mandarinen oder gebratene Thüringer Blutwurst mit Apfel. Das ist übrigens eins von insgesamt 10 Gerichten im Buch mit Fisch oder Fleisch. Also überwiegend vegetarisch. Dann bei den Wohlfühlgerichten. Da ist der gerade wahrscheinlich auch unvermeidliche gebackene Spitzkohl, der aber auch leider einfach lecker ist. Der kommt hier mit Buchweizen, Granatapfel und Joghurt. Ähnlich verhält es sich mit dem Ofensellerie, der ist auch hier dabei. Dazu macht sie allerdings eine Soße aus Datteln, Knoblauch, Sojasauce, Chili und Ahornsirup. Das finde ich eine tolle Idee mit den Datteln. Warum das Gericht jetzt Ofensellerie heißt, weiß ich nicht, weil es wird im Oma-Style, so wie es hier heißt, nur gekocht. Habe ich leider vergessen, Maria zu fragen. Warum der Ofensellerie Ofen heißt.
Wahrscheinlich, weil du dafür einen Ofen brauchst.
Nein, wird nur gekocht.
Ja, auf dem Herd?
Ja.
Ah.
Ja.
Okay.
So. Ist aber egal. Die Soße werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann gibt es hier noch Kartoffelklößchen mit Ringelbeete, Zuckerschoten und Thymian, also Gnocchi quasi. Königsberger Klopse, Thüringer Art nennt sie die, aus Schweinehack. Eine Fjordforelle mit Minz-Sauerkraut. Da musste ich auch tatsächlich mal nachschauen, was denn eine Fjordforelle ausmacht. Und das ist tatsächlich die einzige Forelle im Salzwasser, die im Salzwasser lebt. Die kommt aus Norwegen tatsächlich. Wusste ich nicht.
Wusste ich auch nicht.
Ne? Dann gibt es Quiches, Rosenkohl, Blumenkohl und Käse. Semmelknödel mit Pilzgulasch. Gebackene rote Beete, die wird en papillote, wie es heißt, gemacht, also im Backpapier. Hackbraten mit Ofengemüse, pochierte Eier mit Senfsoße.
Ich habe mal rote Beete im Bratschlauch gemacht.
Ja, ist auch gut.
Das ist super.
Mit Orangenabrieb.
Mit Orangenabrieb und Chili, das ist, boah, ja, kannst du dich reinlegen.
Das ist gut. Ne? Bratschlauch ist eben ein bisschen aus der Mode gekommen,
total,
oder?
Warum total,
eigentlich?
Weiß ich auch nicht.
Wegen Plastik vielleicht oder so? Eigentlich super, Bratschlauch ist eine geile Sache.
Absolut, das sollte man mal wieder machen. Ja. Man sollte ein Rezeptbuch...
Bratschlauch.
Ja, komm, das ist der nächste Hype. Wir fragen doch immer die Autoren, nicht die Autoren hier, wir fragen doch immer die Verlage, habt ihr ein neues Thema oder was kommt?
Bratschlauch.
Haben die doch frittiert jetzt, oder wie heißt dieses...
Das war ja das, was ich gerade sagte.
Letztes Jahr war, das bringt uns ja zu einem Thema, letztes Jahr war doch hier diese Nummer hier aus der Erde backen, da mit diesem komischen Henkel. Topf aus der
Erde. Ach so, du meinst einen Dutch-Oven.
Dutch-Oven, wo ich auch gesagt, das geht an mir vorbei. Das geht definitiv an mir vorbei. So, und
kannst du dich auf deiner Terrasse in so einem großen Kübel einfach...
Oh, jetzt sind wir angefasst, jetzt hauen wir einen raus. Und dann war, doch Thema hier, wie heißt dieses Ninja-Ding, was man sich hinstellt?
Ach so.
Heißluft-Fritteusen.
Ja, das ist ja immer noch ein super...
Herrlich, aber geht auch an mir vorbei. Geht von mir
ich hatte
vorbei.
Eine.
Ja, nein. Ja.
Hab ich nicht mehr.
Auch weg. Nein, auch dieses Thema. Hab noch nicht ein einziges Kochbuch. Aber es gibt viele Kochbücher, die Heißfritteuse.
Von denen kannst du in jedem...
Was war denn das nächste? Jetzt kommt Frittieren. Jetzt wird frittiert.
Nein, das ist ein Buch.
Ein Buch.
Okay. Ein Buch.
Also so, die nächste Sau, die wir durchs Dorf treiben, wird sein der Bratschlauch.
Genau.
Oder der Römertopf.
Ja, stimmt, Römertopf.
Römertopf.
Auch noch einen Keller.
So, da brauchst du natürlich eine Badewanne.
Na, geht.
Oder eine große Spüle.
Das Wieso?
Muss ja über Nacht, muss das Ding wässern.
Ja.
Ja, ist. Wobei,
ja, ich weiß, ich hatte mein...
Jetzt sind wir angefasst. Oh,
nee, aber so ein Bratschlauch kannst du jedem Buch, kannst du einen Bratschlauch dazulegen.
Wir zwei auf dem Titelbild und halten dieses diese rote Beete, wenn der rauskommt aus dem Ofen, ist der so aufgebläht.
Ja,
den
natürlich.
Halten wir dann fest und machen so dicke Backen. Oh, Bratschlauch. Das wird's.
Ja, also, wir machen Bratschlauch.
Grüße
oder?
Gehen raus an Brandstätter, DK, Dumont, ich weiß nicht, wie sie alle, AT-Verlag.
Ja.
Wir sind's, wir haben die Rezepte.
Wir machen den Bratschlauch.
Der Bratschlauch. So.
Sehr gut. Machen wir. Machen wir.
Na, nicht nur das. Wir haben Ideen, aber. So.
So, süße Sachen am Schluss gibt's noch.
Kann man auch machen im Bratschlauch.
Milchreis im Bratschlauch. Rhabarber-Kaltschale mit Schneenockeln im Bratschlauch. Mondlös mit Vanillesoße.
Im Bratschlauch.
Aus dem Bratschlauch. Das ja. Machen wir.
Oh Mann, oh das Mann, wird Mann. Toll. Das wird ein Buch, ein ja. Füllhorn an Freude wird das. Du.
Ja. So. Gut. So, Himbeeren, Mohn und ein schneller Schokokuchen gibt es auch bei der Maria, nicht aus dem Bratschlauch. Also das ist alles sehr gut und schlüssig rezipiert. Mhm. Manchmal
ist auch sehr easy gemacht. Ne?
Ja, aber manchmal hätte ich mir dann doch ein bisschen genauere Angaben gewünscht. Zum Beispiel bei der Blumenkohltat. Mhm. Da wird das Eigelb, wiegt sie, mhm. ne? Steht dann, ich glaube, 100 Gramm war es Eigelb. Mhm. Das soll gewogen werden. Mhm. Der zu raspelnde Blumenkohl dagegen nicht. Das finde ich ja komisch, weil Blumenkohl gibt es ja wirklich von Faustgröße bis Medizinballgröße. Mhm. Da weiß ich nicht. Also das ist, am Ende ist das alles egal, aber so ein bisschen inkonsequent. Ne? Mhm. Dann hätte sie auch sagen können, 5 Eigelb. Ne? Mhm. Apropos... Ach so, die Größe der Tartform war auch nicht angegeben. Mhm. Gut, das war so Standard, weiß ich, was ist das, 24 oder was? Das passt schon alles.
Ja, das kommt drauf an. Also ich habe von 28 übernommen.
Ja, dann. Oder 28, ja. Mhm. Ja, ja.
Das ist aber schon eine Riesennummer.
Da ja. Hier apropos Blumenkohltart, sie macht da zum Beispiel Orangenschale-Abrieb in die Masse. Und das ist wirklich ein Gamechanger. Das ist richtig geil. Das passt richtig gut zu dem Blumenkohl. Das ist super. Mhm. Das ist
wie Zimt auch.
Ja, das ist der Kohl ist oft so ein bisschen dumpf, ne? Mhm. Und da so eine Zitrusaromatik drin, das ist super. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das alles ist meist deutsches Soul Food at its best. Ja, ich würde schon sagen, es ist deutsche Küche. Jetzt weiß ich, ist eine Paprikasuppe, ist das deutsche Küche? Kommt nicht aus Deutschland, ein Paprika, aber eigentlich schon. Ne? Mhm. Diese totale, absolute Reduktion kann tatsächlich Spaß machen. Mhm. Die Gerichte schmecken alle sehr pur nach den Grundprodukten, was ja eigentlich auch mal sehr schön ist. Jetzt riesengeschmackliche Neuentdeckungen habe ich jetzt nicht gefunden, will das Buch aber auch, glaube ich, auch gar nicht bieten, sondern eher so Wohlfühlmomente kreieren mit einfachen Mitteln. Und manchmal gibt es ja ganz schöne Impulse, zum Beispiel hier Eier mit Senfsoße, habe ich dann auch mal gemacht. Und dann werden halt die Eier mal pochiert, statt zu kochen. Und dazu einen schnellen Krautsalat auch. Das ist ja mal, das ist ein bisschen was Neues, also minimal. Ne? Und wer vielleicht auch noch Kochanfänger ist, der kann sich einfach mal dran üben, hier Eier zu pochieren, statt zu kochen. Ist ja eine nette Sache. Und wie gesagt, sowas wie den Orangenabrieb in der Blumenkohltat, das fand ich schon mega. Also wer ein unkompliziertes Buch für die Alltagsküche sucht und da eher in der klassischen deutschen Küche zu Hause ist, sollte sich natürlich Maria unbedingt einmal anschauen.
Toll.
Und wir vergeben nach wie vor Kochpots.
So soll es sein.
10 maximal, 0 minimal und ich gebe dieses Buch 7 von 10 Kochpots. Mhm. Ja. Mhm. Und wir haben uns mit Maria Groß unterhalten.
So soll es sein.
Und das hören wir uns mal an, oder?
Mhm.
Und bitte.
Das Interview.
Also, hallo Maria, herzlich willkommen bei uns im Podcast beim Kochcheck.
Hallo, freue mich.
Wie schön, dass du da bist. War denn heute bislang ein glücklicher Tag für dich?
Ja, also unglücklich war definitiv nicht. Okay. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Also da gibt es deutlich dunklere Tage. Okay.
Es gibt ja, die Unterzeile von deinem Buch ist ja, das Glück liegt in den kleinen Dingen. Das
genau.
Ist ja so das Motto. Was bedeutet denn Glück für dich?
Na, Glück bedeutet für mich eben persönliche Zufriedenheit. Also ganz einfach. Also ich glaube, deshalb kann man ja nur glücklich sein, wenn man im Jetzt-Status eigentlich was Schönes findet. Und das haben viele verlernt.
Okay. Zum Beispiel?
Na, ich merke das selber an so unzufriedenen Tagen. Wenn du manchmal weißt, so das Ego hat eigentlich sich für heute oder für die Woche oder für den Monat oder für das Jahr mehr vorgenommen. Und dann hast du so eine zeitlich verrückte Perspektive und wirst ein bisschen depressiv, weil du zu lange im Rückspiegel schaust, weil du nicht schnell genug warst. Dich eigentlich im Jetzt auf das zu konzentrieren, was jetzt halt geht, weil... Da bin ich auch schon immer ein bisschen spirituell gepolt, weil ich immer davon ausgehe, dass es notwendig ist, schon ab und zu mal in den Rückspiegel zu schauen, aber eigentlich die Energie ins Jetzt zu geben.
Ja.
Aber so ist unsere Zeit nicht angelegt. Dadurch, dass wir entweder immer in der Zukunft liegen oder dem nachjammern, was man irgendwann mal falsch entschieden hat.
Ja, was mal war, genau. Und früher war eh alles besser.
Ja. Sowieso. Im Osten sowieso.
Im Osten ist das sowieso, so? Ja? Ist das so? Da kommen wir vielleicht noch später drauf. Das interessiert mich. Genau. Kommen wir erstmal zu dem Buch. Was auffällt bei dem Buch, ist natürlich, dass das extremst reduziert ist. Ne? Also da ist ja, ich sag mal zum Beispiel eine Zwiebelsuppe, die wird noch nicht mal mit Brühe gemacht, sondern nur mit Wasser. Was steckt dahinter? Warum diese Reduktion wirklich auf, also ich habe so das Gefühl, es wurde alles weggelassen, was man weglassen kann irgendwie. Ne?
Tatsächlich ist das so. Und die Idee dahinter ist, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre sehr viele alte Kochbücher, also gewälzt ist der falsche Ausdruck, aber immer mal wieder einfach durchgeschmökert. Mir hat eine ältere Dame, die hat ihre Wohnung aufgelöst, hat mir ganz viele alte Kochbücher zukommen lassen. Und dadurch hatte ich in einer relativ großen Menge Bücher mit eigenartigen Rezepten, sage ich mal. Mhm. Aber das, was die alle geeint hat, ist tatsächlich die Einfachheit. Und die haben wir ja völlig verlernt. Also wir reden viel über die Einfachheit der Dinge, aber leben können sie ja doch nur die wenigsten. Und das fängt halt zu Hause am Herd praktisch schon an, dass die Ego-Verlängerung immer damit beginnt, zum Beispiel eine teure Zwiebelsuppe mit einem Schuss Pernod abzurunden, mit extrem viel dies, extrem viel das. Aber einfach mal wieder den Mut zu haben, Dinge wirklich wegzulassen und das einfache Erlebnis zuzulassen, dass das tatsächlich auch zielführend sein kann, gerade in der Küche. Ich glaube, den Mut, den fehlt vielen und mir hat er früher auch gefehlt. Und jetzt bin ich aber quasi so Mid-Ager, wo ich es echt locker angehen kann, wo ich eher den Eindruck habe, du musst die Leute dort abholen, wo sie stehen und wir sind einfach befallen von einem hohen Maß an Faulheit. Da bringt es absolut was, wenn du den Leuten irgendwie eine Zutatenliste gibst, die sich jeder untalentierte Koch zutraut.
Aber wenn du da sagst, das sind jetzt aus den alten Büchern, ist das aufgefallen, dann haben wir da doch einen Blick in den Rückspiegel, oder?
Ja, absolut. Also du brauchst ja immer, also das, was ich bin, bin ich ja nicht nur aufgrund meiner Sozialisation der Umwelt im Allgemeinen, sondern auch dem, was mir meine Eltern in der DNA mitgegeben haben, dem hier, woher ich überhaupt komme, in diesem christlichen Abendland, in das ich hineingeboren wurde. Also es hat schon viel mit dem Rückspiegel zu tun, aber ich sage aber, der Rückspiegel darf nicht größer sein als die Vorderscheibe. Gell? Okay.
Gut. Jetzt hat das Buch den Untertitel »Das Glück liegt in den kleinen Dingen«.
Nimmt ja das Thema wieder schön auf. Weißt du? Ja. So diese Einfachheit, das liegt ja da dran. Und ich glaube wirklich, gerade das Zwiebelsuppe ist ein gutes Beispiel. Da brauchst du wirklich gar nicht viel, außer ein bisschen Zeit. Du musst dich bei den Rezepten schon an die Zwischenschritte halten, dass du sie wirklich nicht einfach grob anbrätst und grob schlechtig dann aufgießt mit Wasser, sondern dass du dich wirklich dran hältst, die schön langsam wirklich so im Fett angaren zu lassen, dass die so vor sich hin schmelzen und sich... Warte mal, mein Hund muss ich kurz ablenken.
Er hat schon Hunger bekommen.
Ja,
jetzt ist der Vater nicht da und der blöde Ball liegt da hinten. Also ich lenke noch mal kurz ab.
Kein Problem.
Nee, aber tatsächlich ist die Zwiebelsuppe ein schönes Beispiel, weil die Leute wissen ganz oft gar nicht mehr, dass sich so ein Produkt wie eine ordinäre Zwiebel auch total in was wahnsinnig Elegantes verwandeln kann über die Zeit, weil einfach dann die Stärke langsam in Zucker sich umbaut und du dadurch natürlich ein ganz anderes Geschmackserlebnis hast, wie wenn alles husch, husch, husch. Wenn du husch, husch, husch machst, brauchst du mehr Zutaten. Dann brauchst du einen Schluck Madeira, dann brauchst du eine ordentliche Knochenbrühe. Aber wenn du dir einfach Zeit nimmst und ein Low-Budget-Programm fährst, dann geht es auch so und du hast am Ende ein relativ solides Ergebnis.
Also ich hatte den Eindruck erstmal, das ist so ein bisschen, ja, es zeigt wahnsinnig deine Herkunft. Du bist ja auch stolz auf den Osten. Und ich hatte bei dem Durchblick des Buches so erstmal so, ah, wir hatten ja nicht viel. Ne? Das kam mir so als erstes.
Ja, du, aber
das
ist
meine ich jetzt nicht respektlos, aber es ist so, ach, wir hatten nicht viel. Wir wissen halt, wie man aus wenig viel macht. So.
Ja, aber das ist ja eigentlich noch, hier, das sehe ich auch gar nicht als Angriff, weil ich finde eher, das ist ja genau das. Also Herkunft prägt definitiv. Mhm. Und so dieses Ossi-Flair ist ja tatsächlich was man mir auch oft gibt. Klar hat meine Herkunft viel mit dem zu tun, wie ich heute bin. Ich muss den Ball holen. Tut mir leid, ich kann mich sonst nicht konzentrieren.
Ach,
ich setz mal kurz
hol den Ball. Hol den Ball. Hol den Ball.
Ja.
Das ist als Hundemutter nicht einfach. Man kann sich nicht zerteilen. Nee, entschuldige. Aber ich glaube, das ist ja auch das Spannende, dass man vielleicht Weißt du, so wie ihr es mit eurer Sozialisation dann wieder seht, ist ja das Schöne, weil durch jede Brille siehst du ja das gleiche Buch immer ein bisschen anders. Und jeder bringt ja sein eigenes Gedankengut quasi mit ein und dadurch kriegt schon wieder eine Vielfalt. Ich sehe eigentlich in der Redaktion mehr... Oh, jetzt riecht es. Also warte, jetzt ist ja wieder mal...
Was los, du?
Ja, also ehrlich, oder? So, und jetzt ist es aus. Sehr gut. Ich habe nämlich noch überlegt, ob ich mich hochsetze. Und jetzt hat das hier aufgebaut, Zellavi.
Ja.
Stell mir eine andere Frage, entschuldige. So, jetzt ist
was
alles aus.
Frage, ich hab jetzt alles. Nö, das war ja schon meine Frage. Das
ist okay.
Alles gut, die ist beantwortet worden.
Aber wo wir gerade beim Osten sind, dann gehen wir mal zum Osten. Es gibt ein Kapitel in dem Buch, das heißt Der Osten fetzt. Da singst du ein Loblied auf den Osten der Republik. Und schließt mit der Aussage, du seist der Meinung, dass gerade im Osten eine neue, selbstbewusste und vor allem hinterfragende Generation aufkommt, die aus den ausgetretenen Pfaden der letzten Jahre ausbricht und ihr eigenes Ding macht. Und das mit Erfolg. Das klingt ja spannend. Jetzt sind wir hier beide aus einer westlichen Großstadt und was bei uns mehr so aus dem Osten ankommt, ist alles sehr klischeebehaftet, ne? Auch gerade durch die politische Situation und so weiter. Kannst du denn dafür mal ein paar Beispiele nennen?
Also ich nehme mich mal als Beispiel, Das ist das Authentischste, ja. Also ich habe immer so das Gefühl, irgendwie die Berichterstattung über den Osten ist ja ohnehin so, wie sie ist. Sie ist sehr monoton, sehr negativ und sehr, sehr, sehr jammerig. Und ich glaube, die Menschen, die über Brandmauern reden, sind genau die, die immer ein Interesse haben an Spaltung. Also ich will jetzt gar nicht hochpolitisieren, aber ich glaube, unsere Region wird im Allgemeinen viel zu viel Aufmerksamkeit in Schwarz-Weiß geschenkt. Und das finde ich wahnsinnig anstrengend, weil meine Lebenserfahrung ist einfach hier eine andere. Mhm. Und ich bin ja auch ein positives Beispiel. Es hat ja auch Gründe, dass ich hier hängen geblieben bin. Ja, als bewusste Entscheidung. Ich hätte wahrscheinlich auch woanders wieder gut durchstarten können. Aber letzten Endes hat sich bei mir alles so entwickelt, dass ich jetzt hier bin. Und ich weiß um unsere Schattenseiten, aber ich glaube einfach, es ist notwendig, eine Region, die immer so monoton irgendwie im Pessimismus versinkt. Aber es wird ja nur so visuell dargestellt. Ja, also Zeit im Osten zum Beispiel, also in der Zeitschrift Die Zeit, erscheint ja nur im Osten. Also es ist ja auch so witzig, diese ganzen Extrabeilagen über den Osten erscheinen nur im Osten. Wo ich denke, Leute, also das ist ja, skurriler geht's ja gar nicht mehr, weil wir, klar sind wir mit unserer Identitätssuche immer wieder mal beschäftigt, mit unserer ostdeutschen Herkunft, weil wir ja immer nicht mehr jammern dürfen, sondern nur noch dankbar sein sollen. Ja? Und ich glaube, meine Generation, die geht da halt schon ganz anders ran, weil wir natürlich rumgekommen sind in der Welt und ein paar sind zum Glück auch wieder nach Hause gekommen, so wie ich.
Mhm.
Und die haben natürlich auch einen ganz anderen Spirit, spielen auch mit Klischees. Ja, also da geht es nicht um eine Glorifizierung des Ostens, sondern eher ein Aufbrechen von völligen Klischees, wo ich denke, ist anstrengend.
Das machst du auch schon lange mit deinem Label Maria Ostzone, ne? Genau. Mhm.
Und ich finde wirklich so, es gibt wirklich in wahnsinnig vielen Branchen eine Bewegung im Osten, weil natürlich hier auch über die Jahre hat sich schon auch teilweise angeglichen, aber noch vor ein paar Jahren, da gab es wirklich auch Parzellen, die wirklich auch noch bezahlbar waren. Also wenn du eine Schnapsidee hattest, konntest du mit der auch einfach mal so starten, ohne dass du dich in finanziellen Ruin verabschiedet hast. Okay. Ja, das wäre jetzt für mich in Hamburg anders, wenn ich als junger Mensch sagen würde, hey, ich träume von einem Fairtrade-Café mit, keine Ahnung. Ja. Ja? Die Idee kannst du schon anders umsetzen, wenn du sagst, Mensch, ich mache das in Halle auf.
Mhm.
Ja, und wenn man bedenkt, wie viel teure Kunst in Halle hängt, kann man auch schon wieder sehen, dass ja aber scheinbar Potenzial vorhanden ist. Nicht nur wegen der HDK, die in der Nähe ist, sondern du hast eigentlich so eine Farbvielfalt, nur über diese Farbpalette wird selten diskutiert, außer über den jammernden Ossi. Und ich glaube einfach, dadurch, dass ich auch mich ein bisschen als Sprachrohr sehe, gehe ich da wirklich jung, fresh und provokativ ran, obwohl ich auch nicht mehr die Fresheste bin und will einfach nicht dieses negative, braune Bild vom Osten bestätigen, weil es Schwachsinn ist. Es kommt immer drauf an, worauf du dich konzentrierst. Ja? Mhm.
Sagst du bei vielen, und da sind wir wieder ein bisschen beim Thema Rückspiegel, viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer du würdest da eine Renaissance der alten Werte erleben. Ne? Was sind denn da die alten Werte, die du da erlebst?
Also für mich im Kleinen, ich kann ja immer nur aus meiner Mikroperspektive sprechen, das ist definitiv, wenn man eine Idee hat, dass man sie versucht umzusetzen. Und zwar nicht in diesem XXL-Format, sondern dass man bewusst sagt, damit alles überschaubar bleibt, auch vom Risiko her, fange ich klein an, was natürlich bedeutet, wenn du klein startest, dass du auch jeden Schmerz viel schneller spürst. Ja, also dass auch die Wertschätzung von dem, was du selber einbringst in den Betrieb, spürst du ganz anders. Und sei es jetzt auch nur die Arbeitsbelastung mit dem ganzen Ringsherum. Also ich sag mal, Kochen an sich ist ja nicht schwierig. Aber Kochen an sich wird schwierig, wenn du siehst, wie du die eigene Finanzierbarkeit im Restaurant herstellen musst. Wenn du dann sagst, du willst deine Leute noch ordentlich bezahlen, du willst, was weiß ich, auf Demeter-Qualität arbeiten und hast dann aber noch den Anspruch, ja, keine Ahnung, keinen Wäschereibetrieb in Anspruch zu nehmen, sondern die Wäsche auch noch selber zu waschen. Mhm. Du hast keinen Hausmeister, du gärtnerst noch selber. Du willst ein paar Sachen selber anbauen, wo du sagst, hey, das ist authentisch für meine Küche, also mache ich es selber. Und ich glaube, diese Besinnung zur Einfachheit, aber eben auch zu verstehen, dass Einfachheit nicht unbedingt Leichtigkeit bedeutet, sondern auch so eine Empathiefähigkeit wird da wieder aktiviert, dadurch, dass man im Kleinen natürlich die Dinge auch anders wahrnimmt.
Weil du gerade Demeter angesprochen hast, darum geht es ja gerade auch bei in dem Abschnitt Futter fürs Volk, wo du da propagierst, naja, Supermarkt ist nicht immer die beste Ware, gehen Sie zum Biohof, naturnahe Lebensmittel, das ist nicht immer einfach für Menschen, die in der Großstadt leben, ne?
Definitiv. Und ich bin ja auch keine Terroristin, die jetzt irgendwie drauf schwört, das und das müsste geschehen, um die Welt zu retten. Aber ich will die Leute halt ein bisschen so dran erinnern, dass dieser blinde Konsum von dem, was dir in Geschäften einfach so hübsch drapiert, in tollem Licht präsentiert wird, dass das nicht unbedingt das Unmittelbare ist, was uns eigentlich Gott geschenkt hat, sondern das haben wir uns unromantische XXL-Gewächshäuser geschenkt, die 24 Stunden im Sonnenlicht auf Substrat wachsende Pflanzen gedeihen lassen. Also dass es ganz oft mit dem gar nicht mehr zu tun hat, was wir eigentlich denken, was wir konsumieren. Und dementsprechend ist es halt ein großes Thema, die Leute ab und zu mal wieder ein bisschen zu erden und zu sagen, hey, selbst wenn du nicht den unmittelbaren Zugang hast rund um die Uhr Bio, ich gehöre ja auch zu den Menschen. Ich halte mich selber an meine Regel, aber du hast immer diese schwankenden 20% von Stress, Ort und Zeit, wo du auch manchmal abrutschst und einfach Fastfood konsumierst. Aber die Leute einfach, ich glaube, wenn viel mehr Leute wüssten, wie heute zum Beispiel diese Gemüseplantagen organisiert sind, und ich rede jetzt noch nicht über Massentierhaltung, das ist dermaßen entromantisierend. Ich glaube, da versteht selbst der einfach Gestrickteste, wie weit weg das ist von dem, was uns das Universum, Gott oder wer auch immer geschenkt hat. Mhm. Ja, weil alles so überstrapaziert wird vom Menschen.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du rutschst selber ab, aber wie ist das im Restaurant, in der Bachstelze? Rutschst du da auch ab oder rutscht ihr ab oder müsst ihr abrutschen für manche Gäste?
Also da habe ich eben eine sehr, für mich einen sehr positiven Weg gefunden, wo ich auch weiß, so kann auf großer Linie, können sich viele nicht so leisten zu arbeiten, aber wir sind ja über die Jahre immer kleiner geworden. Und dadurch habe ich natürlich auch ein ganz anderes Volumen an dem, was ich hier durchschiebe. Und dadurch habe ich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, andere Spielarten, Dinge zu servieren, die tatsächlich noch so oldschool irgendwo gewachsen sind. Ja? Mhm. Oder dass das Kaninchen mal von dem und dem Hof kommt oder das von dem und dem. Dass man wirklich, wenn man zukauft, nur für große Veranstaltungen, wir machen auch manchmal Hochzeiten, Geburtstage, aber da geht man offen mit um. Hört zu, wenn ihr alle jetzt Lust habt auf Rinderländer, dann muss ich das zukaufen. Du kriegst einfach nicht jetzt hier von irgendeinem Hof in Thüringen, wenn ich sage, du hör zu, ich bräuchte 20 Lenden, dann zeigt er dir einen Vogel, da sagt er du.
Ja, ja, klar.
Das kriege ich gar nicht hin.
Ja, aber
einfach darum geht es in der Gastronomie. Du musst damit einfach offen umgehen. Ja, ja. Wenn du zu mir ganz normal zum Bachstelzenmenü kommst, dann versuche ich natürlich eine Thüringer Vielfalt zu bieten. Wir machen so eine kleine kulinarische Reise durch die Höhen und Hochebenen von Thüringen und versuchen natürlich die Leute abzuholen mit einem gewissen Überraschungseffekt und zu zeigen, wie du aus einfachen Dingen was qualitativ sehr Hochwertiges machst. Und da unterscheidet sich ja das Buch ganz klar zu dem, was ich in der Küche mache. Aber das ist eben das, ich glaube, nur das Einfache hat Erfolg und gerade in dieser Zeit, wo wir alle funktionieren müssen, jeder in seinem Bereich, ja, und du strebst ja immer höher, höher, höher. Es ist umso wichtiger, die Leute zumindest zu Hause bei der Nahrungsaufnahme ein bisschen zu setteln und zu sagen, lass dir nicht einreden, dass Küche kompliziert sei. Sie kann es sein, wenn du es hauptberuflich tust, wenn du jetzt das perfekte Dinner gewinnen willst. Ja, da kannst du wahrscheinlich mit einer Zwiebelsuppe ohne Wein und ohne Madeira, ohne Knochenbrühe nicht punkten. Aber wenn du einfach Leute begeistern willst zu Hause oder du dich selber im Alltag einfach ein bisschen ordentlich selber versorgen willst, dann ist das eine super Möglichkeit. Und ich glaube, da muss man auch immer unterscheiden, was du halt im Restaurant servierst, damit der Gast natürlich auch weiß, wofür er die Kohle ausgibt. Und dem, was Leute wirklich dann zu Hause kochen. Weil wir haben heute Küchen, die sind schweineteuer. Ich sehe das selber. Ich habe früher auch manchmal privat in Haushalten gekocht. Und endlich teure Hightech-Küchen, aber drin wird maximal ein Sushi serviert. Ja? Also wo du denkst, völlig skurril. Ja? Wenn du bedenkst, was die Großmutter geschrubbt hat in ihrer DDR-Küche, die da zweimal mit umgezogen ist, das ist Wahnsinn. Ja? Also wie mit welcher Belastbarkeit man früher Dinge irgendwie möglich gemacht hat und wo man heute schon anfängt zu jammern, wenn kein Sous-Vide-Gerät in der Küche steht. Bricht ja für manche Köche auch schon die Welt zusammen.
Oder Thermomix. Ne?
Ja, oder Thermomix. Der steht auch bei mir aus, mein Azubi. Sagt, er ist nie krank. Der zieht durch, 24-7, gell?
Ist ein bisschen laut, aber zurück zum Buch. Was war denn, gab es besondere Herausforderungen für dich bei der Produktion jetzt? Oder was war die besondere Herausforderung für dich?
Also ich glaube, besondere Herausforderung ist natürlich erstmal, diese Soll an Rezepten vollzukriegen. Ja. Weil wir wollten ja nicht so ein klassisches Rezeptbuch machen, weil es gibt ja schon 1000 Rezeptbücher. Also du brauchst, es besteht eigentlich kein Grund, dass ich jetzt auch noch wieder eins schreibe. Also musstest du ja irgendwie eine Möglichkeit finden, trotzdem das Buch zu füllen. Und da hat sich es eigentlich auch dann schlüssig ergeben, dass wir gesagt haben, du hör zu, es wird sehr gemüselastig, weil sind wir wieder bei der Einfachheit, bei der Bezahlbarkeit, bei der Reduktion und du bist eben auch dabei, dass die Leute mal wieder zu erinnern, dass ja mit minimalem Aufwand du maximalen Erfolg erreichen kannst, wenn die Grundqualität stimmt. Das ist ja was, das unterschätzen so viele Leute. Wenn immer Köche über Produktqualität sprechen. Und das ist ja genau das, wenn ich da schreibe Olivenöl, da habe ich halt wirklich ein Olivenöl, das hat so scharfe Noten, ja, das ist so viel mehr wie so ein Austauschprodukt aus dem Supermarkt, was belanglos schmeckt. Wenn jemand sagt, oh, ich mag kein Olivenöl. Aber ich denke, naja, klar. Wenn man nur sowas kennt, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht mögen. Ja.
Ja komm, ja. Dann hau mal einen raus. Welches Olivenöl ist das denn?
Nee, ich bin keine Marke.
Ich möchte das auch wissen.
Wir fahren ja viel in die Toskana. Ja. Und tatsächlich habe ich, ich bin da kein Messias, der jetzt sagt so, hey, das ist macht euer Leben reicher. Aber das Leben macht halt reicher, wenn du in kleine Betriebe gehst, die dich zugucken lassen. Oder auch mal sagen, du hör zu, ich habe heute gar keinen Nerv, ist gar keiner da, wir können heute nicht zugucken. Ja, oder dir auch zur Ernte sagen, du hier ist nicht. Jetzt hier heute Nacht fangen wir an mit der Abfüllung. Ja, also einfach Betriebe, die dich auch reingucken lassen. Gilt ja nicht nur beim Olivenöl, das gilt genau bei einer Hühnerfarm.
Aber das macht ein Olivenöl noch nicht zu einem guten Olivenöl, was du jetzt erzählst.
Doch,
du willst uns
wenn,
das nicht
wenn
verraten,
einfach
das
Leute
ist das.
Selber an ihren
uns
Bäumen
nicht
schütteln.
Sagen, wie es heißt.
Doch, ich habe, ich kann dir eins, kann ich dir, sage ich das Sagona, da habe ich jetzt gerade im Herbst ganz viel gekauft, vom Sagona zum Beispiel.
Okay.
Ja? Die machen auch Weine, also du hast ja ganz oft, notiert. Dass es. Na? Genau, aber ich bin da nicht dogmatisch, dass man sagt, nur dieses. Es geht einfach darum, dass du Leute hast, richtig. Die selber ernten und relativ schnell ihr Öl verarbeiten.
Ja.
Und das jetzt auch möglichst sockenrein machen und vor allem die Verarbeitung der frisch geernteten Oliven auch relativ zeitnah geschieht. Weil dadurch hast du halt diese ganzen Inhaltsstoffe, die wir brauchen, damit wir es wirklich fühlen, haben wir es in uns drin. Und wenn du einfach in so ein würziges Olivenöl einfach einen Tropfen frischen Zitronensaft machst und das egal über was, ja, da wird selbst eine Zucchini spektakulär. Ja, bisschen frischer Pfeffer drüber, wo du denkst, geil. Ja?
Sogar eine Zucchini.
Ja, das ist so. Ich meine, die Italiener machen es uns ja vor. Ja? Aus wenig richtig viel und wir lieben die italienische Küche.
Das stimmt.
Also.
Wie lange hast du denn daran gearbeitet, an dem Buch insgesamt?
Also die Rezepte gingen eigentlich relativ schnell. Ich habe es aber so gemacht, dass ich bei jedem Rezept dann im Nachhinein immer noch ein bisschen was weggestrichen habe.
Okay, also das war schon, das war schon
die. Sei nicht so eitel.
Das war schon die Philosophie, wirklich wegstreichen.
Genau, ne? Dass du wirklich, also ich glaube hier der Ahornsirup, der taucht ein paar Mal auf.
Ja, das wollte ich nämlich wissen. Das ist tatsächlich Ahornsirup, ist ja fast in jedem dritten.
Passt gar nicht rein, ist Exot.
Ja, aber passt in, aber kommt in jedem dritten Rezept fast vor. Ne?
Weißt du warum? Ich habe überlegt, ob ich Honig schreibe und ich weiß aus meinen Kochkursen mit Hobbyköchen, die jetzt nicht so mega engagiert sind, dass die allein schon ankotzt, wenn der Zucker, wenn der Honig zum Beispiel auskristallisiert, dann kannst du ihn ja beschissener portionieren.
Ja.
Oder manche, du hast ja ganz viele so Sakrotanköche, die kotzt es schon an, wenn dieser Honig, selbst wenn er noch flüssig ist, aber dass du den dann so ziehen musst. Und dann bleibt immer was übrig. Dann hast du die Geizigen, die sagen, oh, dann bleibt immer noch was dran. Das habe ich nicht so das Gefühl.
Ich habe eher das Gefühl, dass Honig viel süßer ist. Ich habe immer das Gefühl, Honig ist viel süßer als Ahornsirup.
Es kommt auf den Honig an.
Ja.
Und Ahornsirup ist halt so ein Geheimtipp für Leute, die nicht hauptberuflich kochen und trotzdem was Leckeres machen wollen. Hm. Da funktioniert Ahornsirup immer, weil das im Grunde ja ein karamellisierter Saft ist, der zu allem geht, ohne dass du was vorher karamellisieren musstest, irgendwas kannst. Und es hat nicht dieses, was sich bei Honig natürlich immer durchsetzt. Du schmeckst es am Ende gar nicht mehr. Und klar kann man drüber streiten, Zucker ist Zucker, aber es ist dennoch ein naturbelassenes Produkt, wenn du einen ordentlichen kaufst, wo du ein bisschen was Schönes mit dazu gibst. Aber tatsächlich, die Dosierbarkeit ist viel einfacher von einem Ahornsirup. Das ist eigentlich mit der Grund, weil ich finde auch, es ist so ein exotisches Überseeprodukt, aber es ist halt einfach für die Alltagsküche, finde ich.
Ja.
Doch, super einfach.
Ja, das baust du noch nicht selber an bei dir, ja?
Nee, so weit sind wir noch nicht. Aber warte mal, Klimaerwärmung, weißt du?
Wobei Ahorn wächst ja bei uns auch, oder geht das nicht? Geht das bei uns nicht? Kann man bei uns?
Das weiß ich gar nicht. Da müssen wir
also
jetzt
Kanada ist ja auch ziemlich weit oben. Also ich würde sagen...
Also Birkenwasser, damit habe ich mehr Erfahrung mit Ahornsirup. Soweit jetzt noch nicht. Da müssen wir mal nach Ottawa fliegen.
Apropos Trüffel baust du selber an. Das fand ich spannend.
Ja, genau. Also aber wir hatten vor 3 Jahren... Oder was jetzt schon? 4 Jahren? Also ist jetzt schon ein bisschen her. Da hatten wir mal echt ein richtig, richtig geiles Jahr.
Ja.
Aber das ist halt so... Dann muss ich das Ganze wieder erholen. Dieses Myzel ist ja im Grunde ein Pilz.
Ist
einfach, ich sage immer, die Italiener und die Franzosen haben es hinbekommen, eigentlich ein Produkt, was in gewissen Regionen einfach da ist, weil es da ist, weil es einfach uns geschenkt wurde von der Natur, so zu glorifizieren, dass die Leute denken, es wären Diamanten, die hochkompliziert irgendwie nur für Auserlesene angebaut werden können und nur Auserlesene dürfen sie konsumieren, weil sie wahnsinnig teuer sind. Klar ist ein Albertrüffel was anderes, wie jetzt einfach ein Hirschtrüffel, den du aus Versehen irgendwie beim Gassi gehen unter einer Buche findest. Ja?
Aus Versehen.
Ja, aber der Hund buddelt. Du, wenn du nicht gerade so einen hast, der immer Tiere tötet im Wald, weißt du, hast du ja Hunde, die buddeln und schnüffeln.
Ja.
Und das ist einfach eine Sache, das fetzt schon. Also wenn du das, ich wusste auch gar nicht, das erste Trüffelbuch, was jemals erschienen ist, ist tatsächlich in Sachsen erschienen. Okay. Das ist auch sowas Krasses. Ja, das wusste ich auch nicht. Und da gibt's nämlich, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, da gibt's auch so einen Trüffelpapst in Sachsen, der macht ganz...
Der baut den auch an, ne?
Der macht das im großen Stil, der berät auch Leute, also der legt auch Plantagen an, der hat uns auch geholfen mit den Impfen von den Büschen. Und das ist ja bei der Natur immer so ein Risiko. Du musst halt auch immer damit rechnen, dass es nicht zu 100% funktioniert, ja, weil es hängt viel von der Lage, von den Witterungsbedingungen. Nimmt es der Strauch oder der Baum an, funktioniert es? Mhm. Aber es ist auf alle Fälle also super spannend und du siehst auch, mit welcher Demut du eigentlich auch über die Jahre dann mit dir selber wie du die entwickelst. Ja, also wenn du so, jetzt waren wir das eine Mal von damals, waren wir völlig geflasht. Wir haben Trüffelbutter, wir haben Trüffeljus. Ich habe das sogar wie so Kartoffeln so reingerieben, so ganz fett, wo die Nachbarn gefragt haben, boah, was ist denn das? Ich habe gesagt, du, das in dem Kracher, weißt du, da waren so fette Scheiben. Ich sage, dieser gab so viel. Und aber dann, weißt du, dann hoffst du natürlich, dass das im nächsten Jahr wieder so ist und das Ding wiederholt sich aber nicht.
Mm.
Weißt du, dann denkst du, oh, es regnet super, es läuft eigentlich alles so, wie es im Lehrbuch steht. Aber trotzdem ist das Ergebnis dann wieder überschaubar, weil es doch nur einmal wie so eine Jahrhundertwelle scheinbar war.
Da muss man noch dazu sagen für alle Zuhörenden, dass die Trüffelsuche in der Wildnis in Deutschland verboten ist. Ne?
Genau, also wie alles in Deutschland. Also du und ich haben wahnsinnig viel verboten in unserem Land, ja, außer das Kinderkriegen.
Ja, im Gegensatz zu Italien,
nee,
Frankreich.
Das ist auch nicht verboten. Nee, das ist nicht verboten, aber der Rest ist verboten.
Was ist, achso, Kinderkriegen? Nee, das ist noch nicht verboten.
Das noch nicht, da kommt man schlecht dran. Also, genau. Aber wisst ihr, was ich meine? Was ist in Deutschland nicht verboten? Das ist ja. Letztens kam eine Freundin von mir, kommt aus Holland, und ich habe gesagt, ah, du musst hier drehen, du kannst hier nicht parken. Ich sage, warum kann ich hier nicht parken? Ich sage, du, das ist nicht in Fahrtrichtung. Ja, also so doof muss der erstmal sein. Das ist halt so ein deutsches Phänomen. Und man selbst steckt ja auch schon so drin in diesem Ding. Also ich wohne ja lang genug hier, ich komme ja von hier. Da kennst du die ganzen Macken, die wir Deutschen haben. Ja. Aber wenn jetzt so jemand spritzig von außen kommt und denkt, ja, das ist doch kein Problem. Ich denke, du, es ist ja eigentlich auch kein Problem, aber wir sind mindestens 2-3 Leute, die das Gras wachsen hören, die machen da gleich richtig Alarm.
Ja, so ist das. So, das ist die deutsche DNA, da kann man sich nicht gegen wehren.
Ne? So ist das.
Ne? Dann mit gehangen, parkt man ausschließlich in Fahrtrichtung. Ne?
So. Genau.
Wie war denn, das Buch hat wunderschön geshootet, Vivi D'Angelo, die macht gerade ganz viel, die macht tolle Fotos. Ich finde vor allen Dingen die People-Fotos von ihr ganz toll. Ne? Wie war denn da die Zusammenarbeit? Habt ihr das alles in der Bachstelze gekocht oder wie ist das vonstatten gegangen?
Also tatsächlich war das eine schnelle, knackige Version, weil ich Vivi gleich gesagt habe, hör zu, ich hasse Kochbücher, mich nervt das, Dinge zu rezeptieren, weil ich überhaupt nicht der Typ dafür bin.
Gut, das zitieren wir, das kommt groß als Folgenname. Ja. Maria hasst Kochbücher.
Nein, du hast jetzt was weiß ich, Tim Raue sagt sowas, was ich mache, ist eine Mutti-Küche, ja, könnte jeder nachahmen, weil es ist viel zu intuitiv. Aber ich finde es halt lächerlich zu denken, dass man Natur in eine Form pressen könne, die dann am Ende eine Formel rausspuckt und nur der diesen Algorithmus beherrscht, könne dann kochen. Das ist für mich eben totaler Wahnsinn. Eine Mathematik künstlich zu entwickeln, ist halt so eine, für mich wirklich so eine männliche Herangehensweise an die Dinge, um sein Ego zu verlängern, weil ich glaube, sehr viele Dinge, wo Leute Erfolg haben, egal ob in der Mode, in der Literatur, in der Musik, hat ganz viel mit Intuition zu tun. Natürlich musst du Noten lesen können, du musst die Chemie verstehen. Ich bin keine Physikerin, aber jede Art von Physik und Chemie, die mit meinem Leben als Köchin zusammenhängt, verstehe ich dann schon. Ja, aber ich erkläre keinen Hokuspokus einem Hobbykoch, nur um zu glänzen, warum meine Jus halt besser schmeckt als sein Ansatz, ja, sondern da bin ich halt sehr bodenständig und wenig eitel, weil ich glaube, das ist viel zielführender.
Ist das der Unterschied zwischen Frauen und Männern Kochenden?
Also
dass
für
Frauen
mich,
mehr mit
also,
Intuition kochen?
Also ich arbeite nicht in so Ausschließlichkeiten, ja, aber ich glaube, das ist schon eine große Differenz, also meiner Wahrnehmung nach. Ja, wenn du jetzt eine Duse Steiner fragst, die sehr konzentriert und sehr diffizil auch kocht, habe ich trotzdem irgendwie das Gefühl, wenn du mit ihr sprichst, es hat eine andere Lebendigkeit, wie wenn du mit einem männlichen Kollegen irgendein Rezept besprechen würdest. Da machen die wieder einen Hokuspokus draus, wo ich denke, boah, das war jetzt nicht die Frage. Sondern einfach, du geht's bei 75 Grad besser oder bei 60 Grad. Ja, einfach mal so. Und da geht's ja auch nicht um Geheimnisse. Auch diese, ich glaube, das hat halt mit verursacht, dass die Leute tatsächlich denken, Kochen wäre kompliziert. Kochen kann kompliziert werden, je besser du es machen willst. Wenn du den besten Brioche der Welt backen willst, dann ist es total von Vorteil, wenn er ein paar Tage geht, wenn du den immer wieder einschlägst, wenn du vielleicht noch einen Vorteig mit in den neuen Teig gibst. Alles außer Frage nach oben sind wirklich keine Grenzen. Aber den Leuten einfach mal wieder die Angst zu nehmen, davor dem Produkt zu begegnen, der Natur zu begegnen und so auch die Natur wieder habbar für sich selber zu machen, wieder in sein Leben zu holen, das finde ich ist eigentlich was Schönes. Und ich finde schon, das sind Frauen undogmatischer.
Okay, ja, das kann sein.
Du hast Kochbücher, das heißt, du sammelst auch keine Kochbücher.
Ich habe aber ganz viele, weil ich immer welche geschenkt bekomme. So eine absurde Situation, dass Leute denken, Köche hätten Kochbücher gern.
Also, ach, wir treffen aber viele, die Kochbücher sehr gerne haben.
Ja. Ne? Also sehr viele.
Nein, also ich habe echt auch ein Riesenregal. Und also da sind auch ein paar drin, die habe ich mir früher, als ich jung war, gekauft. ein Son Alain Ducasse, also alle so Angeberkochbücher, für die ich auch echt gespart habe, weil sie sind ja schweineteuer. Aber weißt du, wie frustriert du bist, wenn du dann zum dritten Mal irgend so ein Macaron-Rezept probierst und es funktioniert nicht, weil der Typ natürlich kein Interesse dran hat, dass er sein Know-how einfach so in seinem Kochbuch weitergibt. Also das finde ich, ist ja das, das sind ja die schlimmsten Kochbücher, die nicht echt funktionieren.
Das heißt, denkst, die Macaron von Alain Ducasse im Kochbuch kann man nicht backen, weil sie nicht, weil das Rezept nicht stimmt? Das,
die gehen schon alle irgendwie, aber die sind weit entfernt von dem, was du bei ihm...
Das haben wir ja auch schon mal ähnlich.
Da steht nie der Kniff drin und das ist aber bei einem Witzigmann-Buch anders. Oder... Michel Roux oder so, funktionieren auch alle
Rezepte. Das machen aber tatsächlich viele Köche, wenn man sie fragt. Das ist so, dass sie sagen, naja, das ist ja jetzt für den gemeinen Hobbykoch dieses Kochbuch und nicht für so und so Sterneküche. Oder,
nee, das
oder
sagen die nur, weil die ihr Ego verlängern.
Ja, ja.
Ach so, okay.
Also wenn bei mir ein Rezept nicht funktioniert, dann deshalb, weil ich es rezeptieren musste und jetzt nur Pi mal Daumen abgewogen habe im Kopf.
Ja.
Ja, also ich finde es auch schwierig in Kochbüchern. Mir geht es selber so beim Rezeptieren, weil ich bin zum Beispiel jemand, der mag sehr pikant, dass du das eigentlich rausnimmst. Bei mir ist normalerweise immer überall eine Schärfe hart an der Grenze, auch oft eine Säure hart an der Grenze. Das musst du dann alles ein bisschen wegnehmen, weil du ja ein Mainstream-taugliches Ding machen sollst. Oder auch Zucker ist auch so ein Thema. Wenn du so gesundheitsbewusste Menschen hast, Da kannst du ja, selbst wenn du viel Mandeln im Rezept hast, eigentlich den Zucker so gut wie weglassen, wenn du schöne Mandeln hast, ja. Aber wenn du jetzt so Zucker-Junkies hast, die, was weiß ich, türkische Wurzeln haben, die denken, oh Gott, da fehlt der Zucker. Ja, also es kommt immer auf die Perspektive an, wie Leute Dinge mögen, wie sie sozialisiert sind. Wie sie sich selber auch ernähren.
Mit Christian Hümms noch mal telefonieren. Ego-Verlängerung. Deswegen stimmt.
Habt ihr da die Rezepte ausprobiert oder was?
Nein, er war ja Patissier des Jahres irgendwann mal. Er ist ja im Golder Grand in Zürich, ist er ja Patissier. Er wird ja hochgelobt. Und hat ein Kochbuch gemacht mit einem, das war tatsächlich meine Frage, ist einer der ersten Folgen bei uns gewesen, und hat ein Brioche-Rezept gemacht, wo ich gesagt habe, es kann never ever dein Brioche-Rezept sein. Ja, nee, ist es auch nicht. Ja, sag ich, dann habe ich so für mich gedacht, nur macht dieses Rezept, das hat ja auch keinen Sinn. Das ist so ein Hausgebrauch, 5 Minuten schnell mal Aufschlag-Brioche.
Ja, mit einem Viertel von den Eiern, die er sonst da reinhaut.
Genau,
hat,
also, genau. Ne? Ja. Und wenig Mehl.
Das ist halt auch das, ganz ehrlich, aber würden es dann die Leute wirklich nachmachen? Das ist es ja. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kuchen
wächst. Wenn du dich nicht auskennst, machst du es nach. Also wenn ich gehe mal davon aus, dass wir uns ein bisschen auskennen. Er vielleicht ein bisschen weniger, weil er ist mehr der Sammler. Als
ja,
ist
klar.
Der Kochbuchsammler, so, ja, nicht der Rezeptkocher.
Lass mir so Finger, die du da gerade zeigst. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt und so Rezepte liest, dann weiß man, oh, das kann nur in die Hose gehen. Also das ist nicht das, wo es hingehen soll. Ne? So.
Zumindest ist nicht das Original. Also ich finde das immer schön, wenn Leute schon, das ist jetzt in deinem Buch anders, das ist jetzt kein Bachstelzenbuch, sondern ist hat einen anderen Ansatz. Aber wenn Leute sagen, das sind meine Rezepte, dann finde ich schon auch, können die ruhig so schmecken, wie die Philosophie des Kochs ist.
Genau.
Aber dann kochen halt die Leute das oft nicht. Weißt du, wie oft ich das schon hatte, dass letztens kam eine Freundin, hat gesagt, boah, da hat er sich von dem und dem das Kochbuch und wollte da wieder übelst zeigen, hier, jetzt hier lege ich hier mal einen vor. Und das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ich sage, das ist halt, weil Männer immer irgendwie ein bisschen drüber sind und anstatt, wenn er eh selten kocht, warum nimmt er sich denn dann gleich von einem Zwei-Sterne-Kochen Buch, sondern fängt nicht erstmal mit... natürlich Maria an, ja. wo er erstmal eine Blumenkohlsuppe kocht, ja. Also, aber das ist immer dieses, wo du wirklich denkst, dermaßen drüber. Und ich glaube hier, wenn eine kostenbewusste Hausfrau, okay, die wird sich auch kein Kochbuch für 100 Euro kaufen, aber wenn die dann die Eieranzahl sieht und dann nur Eigelbe und so viel Butter rein, die würden es allein aus Kostengründen gar nicht nachmachen. Also glaube ich tatsächlich, weil du denkst, boah, nur für ein Weißbrot, ich fall um.
Ja, das mag sein. Ja, wir kommen allmählich zum Schluss.
Aber die
Frage
war jetzt, weil du ja jetzt, du hast ein paar, hast du denn ein Lieblingskochbuch? Oder kannst du eins empfehlen? Außer jetzt Maria.
Klassische letzte Frage.
Ja.
Ein Lieblingskochbuch, also ich sag mal eins, ich habe jetzt so kein Lieblingskochbuch, aber alle Lieblingskochbücher, wo ich sage, die würde ich mögen, das sind die, wo die Rezepte funktionieren. Ja. Das sind wirklich so 70er, 80er, die funktionieren immer alle. Und ist aber so? Von Vincent Kling, was er früher mit Wiglaf Droste immer zusammen gemacht hat. Das sind nicht wirklich so klassische Kochbücher, das sind immer so ein paar Zeichnungen drin, ein paar Geschichten oder so Gedichte.
Genau,
das hat mir immer total, also weil das ist mal so ein Spirit, das ist halt mal so was anderes. So, das ist schön. Das kannst du auch mal jemandem schenken, der gar nicht gerne kocht, der aber vielleicht doch so eine kleine Idee mitnimmt.
Steht
und du hast so einen kleinen.
Bucketlist.
Ja, siehst du? Ja.
Also Vincent Kling, ja.
Ja.
Weil das ist ein cooler Typ, der ist bodenständig, der ist geerdet, der hat die Dinge einfach nicht mehr nötig. Dadurch ist er, glaube ich, auch so klar in seinen Aussagen. Ja, von Wiglaf Droste habe ich viele auch ohne Vincent Kling. Ja. Ebenso, aber dachte ich, oh, das passt. Weißt du, so vom Humor, so dieses gerade raus. Das ist schön.
Okay. Maria,
schön.
Das war's für uns heute. Cool. Vielen Dank fürs Gespräch, für deine Zeit.
Und vielleicht schafft das ja mal in die Bachstelze, das sag ich dann immer. Zum Schluss, Erfurt liegt genau in der Mitte von der Republik.
Ja, gut.
Haben viele nur nicht auf dem Schirm.
Ja, das stimmt. Also wenn wir in der Gegend sind, werden wir das auf jeden Fall machen.
Wo sitzt ihr?
Köln.
Ja, Köln, das ist jetzt, du musst immer über Frankfurt mit dem Zug runter und von Frankfurt dann nach Erfurt. Ja. Das ist die einzige Linie, wo es noch nicht optimal läuft.
Ja, aber das wird noch. Ich bin da guten Mutes.
Dinge.
Ja, genau. Ja. Wenn wir die Brandmauer nicht weiter hochreißen, weißt du?
Genau. Weiterhin viel Glück für dein Buch.
Ja.
Ja, und für dein Restaurant, für alles, für dein Leben und vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
Dank. Tschüss. So, Patrick, fahren wir bald nach Thüringen?
Ach, das weiß ich nicht.
Nee?
Ja, ich habe, also warum, sind wir eingeladen? Weiß ich gar nicht. Am Schluss haben wir eine Einladung bekommen?
Nein.
Nein?
Nein.
Dann fahren wir nicht hin. Also dann fahren wir da nicht.
Es ist so schwer, da kommt man...
Von Köln aus schwierig.
Ja, von Köln aus, hat sie ja gesagt.
Ja, außer fliegen. Du kannst ja auch nach Leipzig fliegen.
Ja, gut. Vielleicht müssen wir mal eine Osttour machen.
Ja, vielleicht müssen wir das tun.
Ja, gut. Ansonsten war es das für dieses
das
Mal, würde ich sagen.
Das soll es doch gewesen sein, ja.
Die Links zur Folge findet ihr in den Shownotes
so
und unter kochbuchcheck.de auf unserer Homepage. Na?
Da.
Ja, was ist da? Was ist da, Patrick?
Da auch einige Hinweise.
Du kennst den Text immer noch nicht. Weißt du, wir machen den Podcast hier seit Mai 2022.
Da.
Und du kannst immer noch diesen Scheiß... Text gibst du immer noch nicht. Was gibt's denn da? Was gibt's denn da auf unserer Homepage?
Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben.
Ja.
Auf Insta, Facebook. Findet man uns auch.
Ist das so? Ist das so, Patrick? Mach
seit
Sachen.
22. Wir freuen uns über eure Nachrichten, sagen Tschüss, Servus und Goodbye.
Ja, tschüss und adieu. Und immer lecker bleiben, ne? Schön,
was ist denn da? Was ist denn da? Da! Ja.
Schön, dass du mal drauf gekommen bist.
Ich hab mir den Text hier aufgemacht. Ich kann das nicht loswerden.